Jesaja 6 von 1 bis 13. Der Text bezieht sich auf die Berufung Jesaja, der Prophet Jesaja. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit zweien deckte sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Und das Haus war voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreine Lippe und wohne unter ein Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werden und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unsere Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und versteh es nicht, sehe und merken es nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte Wüste werden ohne Einwohner, die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst da liegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, so dass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermal verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linden, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Samen wird solcher Stumpf sein. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist das Wort Gottes. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du leitest. Ich danke dir, dass du Salbung gibst, nicht nur zu sprechen, sondern zu hören. Herr, wir wollen sehen im Geist, wie wir nie gesehen haben früher. Wir wollen einfach, dass sich das entwickeln, dass wir mehr und mehr im Geist dich sehen und die unsichtbare Welt sehen, dass unsere Augen durchbrechen, dass wir nicht nur das Fleischliche natürlich sehen, sondern dass wir einfach im Geist klar sehen. Jesus, du bist unser Bräutigam. Herr, und ich sehne mich danach, dich zu sehen. Dich zu sehen, Herr. Und Vater, ich danke dir für Geborgenheit in deine starken Arme heute Abend und dass wir hören von dir. Okay, ein paar Sachen zu diesem Text. In dem Jahr, als der König Usia starb, hatte Jesaja sah den Herrn. Er hatte eine wunderbare Vision. Es war wahrscheinlich es war keine innere Vision, sondern es war eine Vision mit offenen Augen, wo er vermutlich auch transponiert worden ist im Himmel. Und er sah das real. Das Erste ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diejenigen, die aus bestimmten Hintergrund kommen, religiöser Hintergrund, zum Beispiel katholische Kirche, ich weiß nicht, ob ihr euch mit mir assoziieren könnt, ich habe direkt im Religionunterricht als Kind gehört, dass diese ganze Wunder und all das übernatürlich, das hat aufgehört zur Zeit der Apostel. Und es stimmt nicht, ihr Lieben. Das sind Flüche, die ausgesprochen worden sind. Das steht nirgendwo im Wort Gottes. Und das sind so Dinge, die wir eventuell über unsere Leben auch selber durchbrechen oder in der Seelsorge mit deinen Bezugspersonen. Lass das mal durchbrochen sein. Weil es ist wichtig, dass wir uns entwickeln. Wir sind eine Generation, die Richtung Endzeit geht. Und unsere Berufung ist, und wir sind in ein neues Zeitalter. Jemand sagte, ich hörte, dass diese Woche ein sehr bekannter Prophet, weltweiter Prophet sagte, wir sind am Morgen von einem neuen Zeitalter. Und das sehe ich genauso. Vieles, wenn man die Dinge im Geist erspürt, dann spürst du, eine Zeitalter ist zu Ende. Das ist schon längere Zeit, dass ich das spüre. Aber es gibt das Erste, die Detail für die Gemeinde. Wir sind ja nur ein kleiner Teil des Leib Christi. Aber dann auch weltweit, was der Heilige Geist tut. Wir sind am Morgen eine neue Zeitalter. Eine Zeitalter der Kingdom of God, der Königreich Gottes, des Etablier seine Königreich. Es ist wichtig, dass wir jetzt predigen, auch langfristig, das Kommen Jesu Christi auch. Nicht irgendwo schwärmerisch und so, morgen ist das Ende der Welt. Nein, 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 das denkt ein Mensch und ich auch nicht. Also es gibt vielleicht Leute, die das denken, aber das denke ich nicht. Aber ich denke, es geht darum, Richtung Zukunft gehen. Und ich glaube, die Offenbarung wird immer wichtiger werden in die kommenden Jahre. Und man steht ja auch in Daniel, im Buch Daniel steht geschrieben, die Erkenntnis wird wachsen am Ende der Zeit. Wir sind in dieser Zeit, wo die Erkenntnis wächst. Okay, Jesaja hatte diese wunderbare Vision. Und wenn wir das so im Geist anschauen, naja, das war ja Jesaja, Alte Testament, großer Prophet, wer bin ich? Und dann kommt dazu diese ganze geredet, naja, in biblischer Zeit, da gab es solche Dinge. Und auch zur Zeit der Apostel, der Paulus spricht von sich, dass er abgerufen worden ist, im dritten Himmel und unaussprechliche Laute hörte und so weiter, so ähnlich wie Jesaja. Ihr Lieben, vergiss, was du gehört hast. Es ist die Zeit, wo wir in eine neue Dimension kommen und wir durchbrechen werden. Die Grenzen von, weil es ist die Zeit dazu. Okay. Und dass wir anfangen werden, Dinge zu sehen. Und interessant ist auch, zur Zeit, wo der König Usia gestorben ist. Und Jesaja gehörte vermutlich ein Stück zur Gefolgschaft des Königs. Auf jeden Fall hat er in dieser Umgebung des Königs auch irgendwo zum Teil gelebt. Und das bedeutet, er kannte den König. Und der König Usia war kein schlechter König. Er war ein ganz guter König. Am Ende seines Lebens hat er schwer gesündigt. Und dann ist er aussätzig geworden. Und sein Sohn Jotham hat dann praktisch die Regierung übernommen. Aber er war auch ein guter König. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, Jesaja hat Usia gekannt. Und Usia war das meiste, den erste Teil seines Lebens, ein wirklich guter König, ein treuer König, König von Juda. Und wisst ihr, solche große Offenbarungen, übernatürliche Offenbarungen, werden oft gegeben zu einem Zeitpunkt, wo dir familiär oder herzmäßig Dinge passieren, die ganz schwer sind. Weil ich glaube, wenn uns solche tolle Offenbarungen gegeben werden, es gibt immer eine Gefahr des Stolzes. Und das ist meine Erfahrung auch eigentlich, dass wenn du sehr tiefe Zeit durchgehst, Tod von Angehörigen oder Zerbrochenheit und du weißt nicht weiter mit deinem Leben und es ist schwer, alles ist schwer. Es ist oft die Zeit, wo parallel dazu übernatürliche Offenbarungen von Gott kommen. Und dann hat man überhaupt kein oder tiefe Krankheit, tiefe Desorientierung und so. Du hast dann überhaupt es gibt keine Gefahr, dass du dich dann überhebst, stolz wird. Im Gegenteil, du brauchst diese Offenbarung. Ich kann mich erinnern, wenn ich vollzeitig geworden bin, da war ich 76, bin ich nach München gekommen, habe Hamburg verlassen, mein Beruf, Haus, alles verlassen. Und dann kam ich und ich habe eine solche Zeit des Zerbruchs erlebt. Ich dachte, jetzt würde ich anfangen zu predigen, was meine Berufung war. Und ich hatte ja schon in Hamburg auf der Straße viel gepredigt. Und Pustekuchen. Ich war wirklich der Letzte in eine ganze, im Sommerdienst. Ich habe praktisch Gemüse geputzt und habe wirklich Zerbruch erlebt, indem ich spürte, dass der Herr mir sagt, ich sollte zu einer, entgegen alles, was er gesagt hatte, zu einer kleinen Schwesterschaft von Charles de Foucault gehen. Und Gott hat das zugelassen. Und es war ein Test, aber es hat mir alles gekostet, weil das, worüber ich als ganz junger Christ 2,5 Jahre daraufhin gelebt hatte, praktisch zerschlug sich auf einmal. Und diese kleine Schwester kam immer jeden Morgen zum Frühstück. Alles war so übernatürlich, dass ich immer erwartet habe, während ich beim Frühstück da saß, dass sie plötzlich den Finger auf mich legen und sagt, du gehörst zu uns. Und die Schwester von Charles de Foucault sind ganz toll, katholische Schwester, aber irgendwie eine Anbetungsschwester, aber das Gegenteil von meiner Berufung. Die dürfen nicht über Jesus reden, außer dass sie gefragt werden. Also Klappe zu, das war schon nicht mein Fall. Ich hatte eine Berufung zu predigen und das war einfach mein ganzes Leben und so weiter. Ja. Und ich war noch ein ganz junger Christ und dann hatten die so eine dunkelblaue Tracht mit komischen Sandalen. Und das war also das Gegenteil von alles, was ich mir wünschte. Und in dieser Zeit, also ich war völlig allein, ich kannte niemand, ich war Teil von einem Einsatz der Mission, wo ich dann gerufen war, aber ich kannte niemand. Und die Leute kannten mich nicht. Und ich wollte natürlich groß trumpfen und ich hatte davon geträumt, voll auf der Straße in München, auf dem Platz, auf Marienplatz zu predigen. So, kein Mensch hat mich gefragt. Und ich war nur am Weinen. Und dann schließlich, wenn da Zellgruppe war, wo man gebetet hat, Fürbitte getan hat, habe ich jedes Mal, ich war so zerbrochen, ich habe nur geweint. Und dann musste jemand mit mir Seelsorge machen und mich aus dieser Gruppe rausnehmen, weil wir sonst nicht beten konnten, also sie sonst nicht beten konnte. So, das war also das Letzte. Das war einfach das Letzte vom Letzten. Und in dieser Zeit habe ich einen wunderbaren Traum von Gott gehabt. Und Jesus hat mir viele Etappen meines Lebens gezeigt. Das war eine der Sachen. Dann das Zweite habe ich eine Prophezeiung gehabt von einer jungen Christin, die so treffend für die kommenden Jahre war. Dann bekam ich über einen der Ältesten der Mission, der Prophet war, bekam ich ein wunderbares Wort. You will be my messenger. You will speak to many people und so weiter. Ja. Und das war parallel. Und dann hat Gott übernatürlich gezeigt, es war ein Test. Aber in dieser tiefen Zeit hat man keine Gefahr, stolz zu sein. Das ist so. Und auch, also wenn du durch harte Zeit jetzt durchgehst, wisse, das sind auch bevorzugte Zeiten, wo der Heilige Geist sich besonders manifestiert und du Dinge von ganz großer Gewichtigkeit in dein Leben, so du wirklich den Weg eng mit ihm gehst. Amen. Und also zur Zeit des Todes des König Usia hat also sah der Jesaja den Herrn sitzen auf einem hohen erhabenen Thron. Okay, und was sah er? Er sah Gott sitzen und sein Saum füllte den Tempel. Der Tempel, der bis heute, der im Himmel ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass im Alten Testament, wenn Gott die Stifthütte Mose gezeigt hat und hat ihm gesagt, tu alles nach dem Plan, den ich dir gebe. Das Gleiche war beim Tempel von Salomon, hat Gott zu David gezeigt, so und so und so, ganz genau ist der Entwurf des Tempels. Und sie muss das genauso machen, wie Gott es gezeigt hat. Warum? Weil das ein Abbild ist von dem, was tatsächlich bis heute im Himmel ist. Nur die Dimensionen sind vollkommen anders. Und wir wissen, dass es schon etliche Leute waren, die mal im Himmel waren und dann zurück oder Vision vom Himmel oder Vision, wo sie nicht mehr wüsste, wie Paulus, bin ich in einer Vision oder bin ich tatsächlich im Himmel? Und sie sprechen von unvorstellbarer Größe. Das übersteigt, der Himmel ist ja viel, viel, es ist ein realer Ort, so wie die Erde, okay? Und der Himmel ist viel, viel größer. Und der Tempel hat eine unvorstellbare Größe für unser Verständnis. Und jetzt musst du noch mal schauen. Also Jesaja sieht dies. Er sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Wenn du mal so ein bisschen dir das innerlich vorstellst, darüber nachdenkst. Also, wir kennen ja die Stifthütte, da gibt es ja diesen Kasten mit das Gesetz und dann gibt es den Thron der Gnade, der eigentlich eine Replika oder ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Und da drum herum sind die Cherubim, hier sind das Seraphim. Aber bei der Stifthütte und im Tempel Salomon war es Cherubim, die zwei Flügel hatte. Und hier spricht das Wort Gott von sechs Flügeln. Das ist wahrscheinlich was, wie es real im Himmel dann bis heute ist. Okay, aber man muss sich das vorstellen. Jesaja sah den Thron. Und dann sah er den Tempel. Und der Saum, praktisch der Saum, der Mantel von Gott, füllte den Tempel. Ihr Lieben, das bedeutet, dass der Thron steht über den Tempel. Genau wie der Thron der Gnade über die Lade des Bundes praktisch stand, da drüber. Und es sind so unvorstellbare Größe. Jetzt musst du dir vorstellen, dieser Tempel, der so groß ist, dass wir es uns nicht vorstellen könnten. Okay, die Frauen, guck mal, wenn du ein Kleid hast, wie groß ist dein Saum? Oder in unsere Hose, also mein Saum ist sehr klein, aber es gibt so größere Saumen. Nehmen wir an, unsere Saum ist so. Die Realität ist, der Saum, praktisch das Kleid oder das Mantel Gottes, wir wissen nicht, was er anhat, vielleicht ein großes Gewand oder Mantel oder so, der Saum füllt diesen Tempel. Das können wir uns nicht mehr vorstellen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch gegenüber Gott, wenn wir uns diese Dimension vorstellen, der Schöpfer des ganzen Universums. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Okay, und deshalb ist Jesus Mensch geworden. Aber wir stehen, wenn wir beten, wenn wir anbeten, wir stehen vor so einem mächtigen Gott. Und eine der Sachen, die am meisten fehlt im Leib Christi, weltweit, ist die Furcht Gottes. Wenn wir aber solche Dimensionen schauen, dann vor wem stehst du? Vor wem stehst du? Auch wenn du sündigst und ja, wir stehen vor Gott und Gott liebt uns alles, über alles. Er gibt seinen Sohn für uns, er opfert seinen Sohn Jesus, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann, wir kleine Menschen. Und wir sind ihm so wichtig. Versteht ihr, warum unsere Anbetung auch so wichtig ist? Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel mit 2 Ockeln. Das ist so, wie es im Himmel ist. Und einer rief zum anderen und sprach, okay, wenn man sich das vorstellt, zuerst glaube ich nicht, dass die Seraphim nur das tun für alle Ewigkeit, sondern es gibt ja, sie haben auch andere Aufgaben. Aber, und sie bleiben nicht stehen vor dem Thron und sagen immer heilig, 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 sondern sie fliegen umher, haben auch andere Aufgaben, wie man sehen kann, glaube ich, bei anderen Bibelstellen oder so. Und Leute, die sich da auskennen und wie es heute im Himmel ist, und es ist möglich. Es sind mehr und mehr Leute, die tatsächlich durchbrechen, den Himmel zu sehen. Das kann man nicht aus eigener Kraft, hat auch mit New Age und solche Dinge. Wenn du suchst nur nach Sensation, landest du wahrscheinlich in New Age. Der einzige Grund und die einzige Tür, ihr Lieben, ist Jesus. Und wenn Jesus sich erbarmt und Gott durch seinen Heiligen Geist uns mitnehmen, weil wir so das Verlangen haben, dann sind wir sicher und Engel werden uns beschützen. Wenn wir aber suchen aus eigener Kraft, weil wir einfach was übernatürlich so erleben wollen und so, dann bist du nicht nur gefährdet, sondern du bist schon daneben. Du bist schon daneben, weil du gehst schon auf der okkulte Seite. New Age ist voll okkult. Amen. Und das bedeutet Geist der Hexerei und alle möglichen anderen Dinge, die sich in dein Leben einnisten. Aber wenn du durch den Namen Jesus, Jesus ist die Tür, keiner kommt zum Vater, sagt Jesus, nur durch mich. Amen. Und ich höre momentan so jemand, der schon bei uns mal war, der Mike von Fleimen. Er sagt, dass er zu einem Zeitpunkt, er fing an, so solche Erlebnisse sehr gern tun zu wollen. Und dann hat er solche Erlebnisse gehabt und irgendwann mal ist ein Engel gekommen und er hat ihn gesehen. Und dieser Engel stand da und hat sehr streng geguckt. Und dann hat der Engel ihm gesagt, hör auf, solche Experimente zu machen. Das ist gefährlich, lass die Finger davon. Und der Engel hat ihm erklärt, nur wenn Jesus, wenn der Heilige Geist dich einlädt, wenn er das tut. Unser Job ist, Gott zu suchen von ganzem Herzen, aber nicht aus eigener Kraft irgendwelche Experimente zu machen. Das ist alles, was du tun kannst, um in die okkulte Richtung zu gehen. Und sei froh, wenn du eines Tages da rauskommst. Du wirst nicht da rauskommen, ohne echt Buße zu tun und Befreiung zu bekommen. So, da kann man nicht genug warnen. Amen. Gott sei Dank funktioniert Befreiung. Aber man muss sich auch dann demütigen. Und wenn man einmal zu tun hat mit Mächte der Finsternis, wer ist Satan? Er ist der Lügner von Anfang an und er ist gekennzeichnet durch Hochmut und Stolz. Und wenn wir zu tun haben oder wenn wir infiziert sind mit okkulter Macht, New Age etc., dann bekommen wir vermutlich seine Züge auch. Hochmut und Stolz. Und Hochmut und Stolz will sich nicht mehr demütigen und um Vergebung bitten und Buße tun. Und das ist der einzige Weg eigentlich, um echt tief Befreiung zu erleben. Okay. So, die Engel rufen total stark, heilig, heilig, heilig. Und sie rufen das, sie sagen nicht heilig, 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 sondern sie rufen das. Und die Schwelle bebte von der Stimme ihres Rufen. Die Schwelle bebte von diesem riesigen Tempel. Überlegt euch. Und das Haus war voll Rauch. Rauch. Okay, Rauch kann ja kommen, wenn ein Opfer gemacht wird, ein Opfer, wo Dinge verbrannt werden und so weiter. Aber was ist das Kennzeichen von Rauch? Rauch steigt nach oben. Und Rauch steht auch da für unsere Lobpreis, auch für die Gebete der Heiligen. Es steigt nach oben, ihr Lieben. Und heutzutage muss man aufpassen bei Lobpreis, dass der Lobpreis nicht ein schönes, nettes Entertainment-Ding ist, horizontal. Damit Menschen gern zum Gottesdienst kommen und etwas Schönes erleben und so. Es hat keinen Platz im Gottesdienst. Es hat keinen Platz bei einem Anbetungsteam, dass wir an tausende andere Dinge denken. Sondern wir müssen, der Rauch muss nach oben steigen. Also ich muss schauen auf diesen allmächtigen Gott und ich komme in Demut mit gereinigter Herzen und Motivation und tue mein Bestes. Natürlich, wir sind unperfekt und so. Gott sei Dank ist Jesus für uns gestorben. Die Kraft des Blutes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Aber wir kommen dann und der Rauch steigt nach oben. Wir schauen nach oben und wir sagen, Gott, wir wollen dir einen Lobpreis bringen, was dir wirklich gefällig ist, wohlgefällig ist. Und es geht nicht darum, dass wir Menschen gefallen. Bei vielen Anbetungen oder manchmal in manchen Gottesdiensten hat man das Gefühl, Hauptsache die Menschen fühlen sich wohl und sie klatschen im Rhythmus und es gefällt ihm und die Atmosphäre ist schön und so. Das ist menschlich und das hat mit dem Tempel Gottes und mit Anbetung zu Gott direkt nichts zu tun, weil Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt nicht im Entertainment seines Volkes. So die Richtung darf nie horizontal sein. Wenn ich in der Anbetung ständig gucke, was denken Menschen über mich und wie sehe ich aus? Die Richtung muss sein nach oben. Bei jeder Einzelne. Amen. Jede einzelne Lied muss ich so üben, dass ich das übe und Gott frage. Das so üben, dass es zu ihm geübt ist. Er ist derjenige, den wir anbeten. Nicht uns selbst, damit wir gut aussehen vor Menschen. Amen. Okay, und hier steht also Jesaja voll in der Gegenwart Gottes. Und was dann kommt, ist automatisch so. Je mehr du in der Gegenwart Gottes, desto mehr spürst du plötzlich deine Unreinheit, deine Unwürdigkeit. Dann sagt er, oh, wehe mir, denn ich habe den Herrn gesehen. Und ich wohne, ich habe unreine Lippe und ich wohne in einer unreinen Umgebung. Es ist interessant, dass er nicht nur sich selbst als unrein fühlt, sondern auch die ganze Umgebung. Und das stimmt ja auch. Oft, wenn wir Seelsorge machen, vermissen wir diese Dimension. Wir vermissen diese Grunddimension, dass Menschen überhaupt Buße haben, tun. Oder wenn sie Buße tun, dann irgendwie so mit trockener Stimme irgendwo, ja, das war nicht richtig, ich habe das und das gemacht, ja, und das Kind habe ich das. Und dann repetieren sie oder wiederholen sie, was wir sagen, wir bitten um Vergebung, und dann ist alles okay. Ist das wirklich okay? Es gibt Leute, die nie Überführung haben. Hier ist der Grund. Wenn ich mich nur vergleiche mit anderen Leuten, dann ziehe ich nicht unbedingt die kürzere. Du denkst, ach, der Joao, der ist ja noch schlimmer, gell? Und ah nee, der Malcolm, der ist noch schlimmer. Versteht ihr? Es ist wieder diese horizontale Dimension, wo ich denke, ich schneide dich so schlecht ab. Und es ist keine Überführung. Und das Gefahr ist, wenn mir etwas dann passiert, was nicht, wo Gott mich erzieht, was vielleicht schmerzhaft ist, dann werde ich bitter gegen Gott oder kann das nicht verstehen. Wieso ich? Ich bin in deinem Dienst und was ich tue, ist doch ganz toll. Und guck mich mal an. Stolz macht so blind. Und Stolz verhindert echte Überführung. Echte Überführung, komm, weil du in der Gegenwart Gottes kommst und du fühlst dich einfach völlig unwürdig. Dann stehst du und dann sagst du, oh Gott, da habe ich nicht die Wahrheit gesagt. Ich bitte dich um Vergebung. Und es ist echt. Manchmal weinst du auch. Und ich meine nicht auch Tatensünde, das sowieso, aber ich meine auch Motivationssünde, Ehrsucht. Habe ich euch schon erzählt, ich kann mich erinnern, als ganz junger Christ, dass wenn ich auf der Straße gepredigt habe, dann im Anfang, es ist ganz neu und so, und dann freut man sich, dass man immer jeden Samstag auf der Straße predigt und so. Und dann habe ich irgendwann mal einen Samstagmorgen so drunter gelitten, dass ich so stolz war. Und ich wusste nicht, wie ich das Ding wegkriegen sollte. Und ich habe geweint und ich habe mich so unwürdig gefühlt. Das ist echt Überführung. Es ist leicht noch Überführung über schlechte Taten. Ja, wenn du irgendwas Falsches tust, dann weißt du das. Aber auch Grundmotivation, der Stolz, der Ehrsucht. Ja, dass man sich immer guckt, nachdem man irgendwas für Gott gemacht hat. Und dann guckst du, ob alle dich angucken, besonders junge Christen. Und dann kämpfst du, um die Größte zu sein. Und dann guckst du, da gab es einen, der Hausvater, der hieß Kurt. Ich habe immer geguckt, wer predigt eigentlich besser. Und so. Und irgendwann mal hat mir das so gestunken. Ich habe mich so geschämt. Und ich saß da am Morgen vor Gott. Ich habe gesagt, okay, ich will nicht mehr predigen und so, weil meine Ehrsucht ist zu groß. Und dann habe ich ein Bild gehabt, wirklich mit Augen zu, wirklich ganz klar, ich sehe es bis heute, so eine Treppe, ja. Und dann habe ich zwei Engel gesehen und ich war ganz unten, die Treppe unten war voll Moos und so richtig dreckig und so. Und oben wurde es besser, aber unten war es so moosig und genauso habe ich mich gefühlt wie in so einem Sumpf. Und ich war Teil des Sumpfs. Und plötzlich sind zwei Engel gekommen, links und rechts, und haben mich unterm Arm genommen. So irgendwie über die Treppe so gleiten lassen. Und dann kam ich oben. Und dann habe ich gesagt, ja, wie geht das dann? Ja, wie soll das dann gehen? Und dann war in goldener Letter geschrieben auf die Treppe, erste Liebe, die Liebe zu Jesus. Und das ist wirklich so. Es ist entweder, findest du dich selbst gut, weil du die Mitte deiner eigenen Welt bist. Und wenn dann dein Leiter, dein Pastor oder irgendjemand kommt und sagt dir, das ist aber nicht gut, dann, weil du dich selbst schon ganz toll findest. Aber wo ist der Vergleich? Der Vergleich ist mit, wir sind alle sündige Menschen. Wenn du aber in der Gegenwart Gottes kommst und daran kannst du erkennen, ob jemand in und aus der Gegenwart Gottes lebt. Ich habe öfter mal, also im Dienst auch am Bahnhof, ich habe wirklich zwischendurch immer wieder zu tun gehabt mit Leuten, die keine Überführung hatten. Egal, was du gesagt hast, du hast gepredigt, du hast geredet, die haben einfach keine Überführung gehabt. Und ich sehe eigentlich die reifsten Leute, die weich sind, die am meisten die Gegenwart Gottes kennen, die am weitesten sind, die sind sensibel und die sind ganz schnell überführt. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, ob die Jungchrist oder Langchrist sind. Wenn Jungchrist so sensibel im Heiligen Geist sind, wachsen die unheimlich schnell. Und dann gibt es Leute, und das ist meistens so eine Blindheit durch Stolz und Hochmut. Die sehen nichts an sich. Und wenn du dann fragst, alle tun Buß, bringen da 20 Sünde ans Licht. Und dann gibt es einen, der da steht und der hat nichts. Ja, hast du was? Nö, ich habe nichts. Ja, also ich weiß keinen Tag, wo ich nicht irgendwas hätte. Ehrlich gesagt, das ist nicht normal. Es zeigt, dass da irgendetwas in dir zu ist und dass du blind bist. Und die Wurzel ist, weil du nicht aus der Gegenwart Gottes und in der Gegenwart Gottes dich selbst praktisch ziehst. Du kannst nicht in der Gegenwart Gottes einfach sein und kommen, ohne dass du irgendwo merkst plötzlich, buff, das war nicht gut, was ich gestern gesagt habe. Oder als Ehepaar, das habe ich meinem Mann, meine Frau gesagt und das war nicht richtig, der Ton war nicht richtig. Ja. Und deshalb gehen wir nie auf die Bühne, ohne dass Buße geschieht. Ja. Okay. Und wenn du also so zu den Leuten gehörst, die nie Überführung haben, habe ich eine gute Nachricht für dich. Nein, es ist nicht so, dass wir alle sündige Leute sind und du bist wirklich perfekt. Das ist nicht der Grund. Also das muss doch mal gesagt werden. Ja. Und Befreiung zum Beispiel, innere Heilung, Befreiung, hängt damit zusammen, dass man einfach sich bewusst ist, von wo man gesündigt hat und die zu kurz kommt in unser Leben. Und das, was falsch, was ich falsch gemacht habe, falsch entschieden. Weil Bindung, dämonische Macht in uns, haben damit zu tun, dass ich gesündigt habe. Es gibt keine andere Tür, als dass ich und meine Familie und es ist nicht nur Generation, weil es wäre so einfach. Die arme Familie, die hat es immer gemacht. Aber auch Generationsflüche, ja, brauchen, dass du die Tür durch Sünde aufmachst. Amen. Und das muss auch, die Sünde muss auch ans Licht kommen. Die Sünde bringt Gewohnheit, die Gewohnheit bringt eine Bindung. Die Bindung kann, oder parallel dazu kann auch eine Festung in den Gedanken entstehen. Und die Bindung, wenn man beständig mehr und mehr in diese Bindung verharrt, dann kommen auch dämonische Mächte, die Teil von dir sind, sodass du es gar nicht mehr merkst. Und deshalb ist auch keine Überführung da. Weil die sind so Teil deiner Person, zum Beispiel, dass du nur bestehst aus Bitterkeit. Du merkst es gar nicht selber, es ist Teil deiner Person. Nur andere, die im Geist die Dinge sehen und so, oder die sensibel sind, die sehen das und leiden auch drunter. Oder schmeißen es raus. Aber das muss mit deinem Einverständnis und deinem Wollen geschehen. Amen. Okay, so Jesaja fühlt sich unwürdig und sagt, ich bin unreine Lippe und wohne unter ein Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Gott Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Und dann kommt ein der Seraphim mit einem glühenden Kohl in der Hand, die er mit und reinigt seinen Mund. Wir wissen, es gibt ja auch im 4. Mose gibt es eine Bibelstelle, wo von Mose sagt, alles wird, oder Mose hat das gesagt und es steht geschrieben aber im 4. Mose, alles wird durch das Feuer gereinigt. Ja. Und es gibt verschiedene Feuer. Und das Feuer, wissen wir, das Feuer zerstört Dinge. Wenn man zum Beispiel, wenn Gold nicht rein ist, dann wird es unter Feuer praktisch, es wird praktisch geschmolzen unter Feuer und da wird man immer mal wieder die Unreinheit davon wegnehmen können, auch Silber, bis es ganz rein ist. So, das Feuer zerstört alles, was natürlich ist. Alles, was zu unserer menschlichen Person, die natürliche, leibliche Person, wird zerstört durch das Feuer. Und auch Dinge, unsere Seele, Gefühl etc. Alles wird gereinigt durch das Feuer. Amen. Und auf der anderen Seite, es gibt unterschiedliche Feuer. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass bei 2. Mose 3, wenn Mose Gott begegnet in der Wüste, begegnet er ihm in ein Dornstrauch, das sich nicht verzehrt, das durch das Feuer nicht verzehrt wird. Das ist das Feuer Gottes. Das Feuer Gott verzehrt alles, was Fleisch ist. Aber das, was Geist ist, bleibt. Und wir sollten nicht vergessen, dass wenn Paulus spricht darüber, dass es Grundlehre gibt, den jungen Christen lernen müssen. Ja, und das sollten wir irgendwann mal für unsere Jüngerschaftsschule benutzen, diese Grundlage. Dann spricht er unter anderem von verschiedenen Taufe, ihr Lieben. Es gibt nicht nur die Wassertaufe, okay? Es gibt auch die Taufe im Heiligen Geist und die Feuertaufe. Und es ist nicht die Taufe im Heiligen Geist. Pfingsten haben die Jünger, ich meine, die hatten den Heiligen Geist vor Pfingsten, vor dem Tod Jesu, schon bekommen. Jesus hat sie angehaucht und gesagt, empfange den Heiligen Geist. Durch den Tod Jesus waren sie gereinigt, waren sie wiedergeboren und die haben den Heiligen Geist bekommen. Aber wenn der Heilige Geist kam, das Neue war, dass er kam zu wohnen in dieser Welt. Darüber sprechen wir nochmal am Samstag. Ja, ich möchte Samstag sprechen über das Übernatürliche und der andere darüber und wie wir durchbrechen zum Übernatürlichen. Und so, aber dann heißt es, der Heilige Geist kam und sein Feuer kam über sie. Er kam über sie und in ihn, aber sie waren getauft in sein Feuer. Und diese Feuertaufe gibt es noch zusätzlich. Ich habe sie erlebt. Und es ist etwas, was Gott von Zeit zu Zeit gibt. Und ich glaube, dass es kommen wird, bevor wir wirklich in die kommende Zeit kommen, wird es eine Zeit kommen mit Feuertaufe. Und bevor wir denken, hoppla, super, die Feuertaufe reinigt. Also ich habe die Feuertaufe in einer der tiefsten Zeit in meinem Leben, die ich mir als Christ vorstellen kann. Und andere haben gelacht. Ich wusste, ich habe die Feuertaufe bekommen mit so einem alten Prophet, Ken Wright, der nicht mehr lebt, glaube ich, heute aus Neuseeland. Aber ich habe geschluchzt und geweint und ich war am Ende. Ja. Und das hat so eine Zeit der Reinigung in mein Leben eingeleitet. Wirklich, ich habe über die Monate danach, also es war so eine Reinigung in mein Leben, die Monate davor schon. Und in der Mitte kam diese Feuertaufe irgendwie. Ich habe eigentlich kein großes Gefühl gehabt, weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich geweint. Und es hat den Weg geebnet für ein neues, tieferes Studieren des Wort Gottes. Und nach 3 Monaten Studieren des Wort Gottes, da war ich ein Stück ein anderer Mensch geworden. Es war die Feuertaufen und das Wort Gottes. Geist und Wort. Und das wird kommen. Bei uns auch. So, sein Mund wird durch das Feuer gereinigt. Deine Schuld wird von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Für uns ist Jesus gestorben, aber die Feuertaufe reinigt unsere Motivation. Es geht nicht nur um Tatensünde, sondern es geht auch um eine tiefe, gereinigte Sein in unserem Geist, ein Mensch des Geistes. Okay, Vers 8. Könnt ihr noch? Vers 8. Okay. In dieser ganzen Szenerie, wo Jesaja nicht weiß, sehe ich in einer Vision, den Herrn oder bin ich im Himmel? Ich glaube, wie Paulus hat er das nicht gewusst. Und er hört Leute sprechen. Und er hört, wie Gott sagt zu jemand anderem, wem soll ich senden? Wer soll unsere Bote sein? Und ihr Lieben, ein Ding ist hier. Wenn du wirklich in der Gegenwart Gottes bist und Gott ist der Einzige, der beruft im Dienst. Und jede von uns, für jede von uns hat Gott einen Plan. Und viele kennen den Plan Gottes nicht, einfach weil das nicht gelehrt worden ist und weil normalerweise in religiöse Gemeinde, da wird irgendwann mal vielleicht, wenn überhaupt, gebetet und dann wird irgendjemand zum Amt gerufen. Nicht so hier. Das ist nicht biblisch. Biblisch ist der fünffältige Dienst. Und der fünffältige Dienst muss von Gott kommen. Es kommt aus seiner Gegenwart. Und hier hört er Gott, der eigentlich eine Not ausspricht, zu jemand anderem, vielleicht zu einem Engel oder zu Jesus. Und Gott sagt, wem soll ich senden? Also wir brauchen einen Boten. Wer soll meine Bote sein? Und ihr Lieben, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann gibt es etwas, das Feuer Gottes bewirkt in dir ein heiliges Verlangen. So diese ganze Eingeschläfertsein, ja, wo Leute irgendwo mit Mühe zum Gottesdienst und wenn du da mal fragst, Gott sei Dank ist das bei uns nicht so, wenn du da mal fragst, willst du das und das und das, das ist so fleischlich, wenn die Leute so antworten und sagen, nö, keine Zeit, wo kein Interesse. Es zeigt unseren geistlichen Stand. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann bist du, es gibt nichts, was du mehr wünschst. Es ist ein Privileg, dass Gott sich dich wendet und er sieht dich. Ja, und du sagst, ich, Herr, es gibt nichts anderes, was du willst. Es ist wertvoller, ihr Lieben, als alles, was du auf dieser Erde tun kannst. Es hat Wert für die ganze Ewigkeit. Und wenn Gott dich beruft, hier Bäcker zu sein oder sonst was, aber Gott beruft dich, dann ist das für die Ewigkeit, dann hat das Wert für die Ewigkeit. Es geht ja nicht nur um den fünffältigen Dienst, es gibt auch andere Diensten. Aber wir müssen aus einer Begegnung mit Gott, es ist richtig, dass wir diesen Hunger danach haben. Und wenn du es spürst und du hast noch nicht deine Berufung von Gott, dann bleib dran und denk dich, oh, ich weiß nicht, bleib dran. Ich kann dir nur sagen, ich habe etwa 1,5 Jahre wirklich gebetet, gesucht und immer, wenn ich nach Hause komme, habe ich mich hingesetzt und ich lag den Herrn auf die Pelle. Und es bedarf aber, um gerufen zu sein, ja, bedarf es einer Begegnung mit Gott und du musst wissen, dass du weißt, dass Gott dich sieht und dich angesprochen hat. Und wisst ihr was, das ist für das ganze Leben, das ist das Höchste, das Größte, das es gibt und es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg. Für mich gibt es nichts Größeres und es hat nichts zu tun mit, hey, jetzt bin ich dies und jetzt bin ich das und ach, jetzt bin ich eine Lehrerin. So eine Haltung bedeutet, kommt nicht von Gott. Es geht ja nicht um unsere Ehre. Es geht darum, dass wir ein Siegel bekommen von Gott. Wer will mein Bote sein? Ich. Ich bin ja so klein unter den Thron. Und überleg dir mal, Gott ruft dich beim Namen und du weißt das. Und er wird es nicht einmal machen. Er wird es wiederholen, bis es wirklich in dir so eingebrannt ist, dass du weißt. Und es ist nicht leicht. Und wenn du denkst, oh, amtmäßig und dies und das, hat nichts damit zu tun. Vergiss es. Es ist ein Job zur Ehre Gottes, wo du sein Reich baust. Und es ist ein heiliger Job. Es ist ein heiliger Ruf. Und jetzt werden wir uns mal Jesaja anschauen. Das ist nämlich sehr realistisch. Und ich weiß nicht, warum Gott mir das gegeben hat. Was er hat, ist Bote sein. Das ist meine Berufung. Ja? Und ihr wisst, ich habe am Bahnhof angefangen, also hier in Frankfurt. Ich war ja schon 25 Jahre vollzeitig in einer Mission. Aber wo ich nach Frankfurt kam, 87, dann bin ich 91 am Bahnhof gewesen. Okay? Und also, hier sagt also der Jesaja, hier bin ich, sende mich. Okay, und Gott spricht dann und sagt, hör gut zu, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehst nicht, seht und merkest nicht. Uff, was für eine tolle Botschaft. Also es ist ein Widerspruch. Das ist aber zum Teil, was Jesus, genau wozu Jesus gerufen war, besonders bei den Pharisäern. Es gibt verschiedene Bibelstellen dazu, aber ihr könnt die selber suchen. Aber okay, Matthäus 13. Da sagt Jesus zu den Jüngern, ich rede zu ihnen in Gleichnis, denn mit sehender Augen sehen sie nicht, mit hörender Ohren hören sie nicht, sie verstehen es nicht. Und dann quotiert er Jesaja 6, 9 bis 10, mit den Ohren werdet ihr hören, werdet es nicht verstehen, etc. Also es gibt eine Berufung, wo du einfach gehorsam bist zu Gott, jetzt spreche ich von uns und allgemein Bote sein. Wir als Mensch, wir beurteilen immer Dinge anhand der Resultat. Wenn jetzt sich alle bekehren, ah ja, das war ein guter Dienst, boah, toll. Aber ihr Lieben, das, was vor der unsichtbaren Welt zählt, ist, dass wir gehorsam sind. Und Gott hat Pläne, die wir nicht verstehen können. Und Jesus hat eigentlich in sein Leben, okay, er hat viel Heilung und viele sind ihm nachgefolgt, aber die ganze geistliche Leiter, er hat gepredigt und sie haben nichts verstanden von dem, was er gesagt hat. Nämlich Sprache des Geistes kannst du nicht mit deinem Verstand und mit deinen Gefühlen verstehen. Du kannst es nur verstehen, wenn du wiedergeboren bist und wenn du voll des Heiligen Geistes bist. So wie Jesus zu Nikodemus sagt, Johannes 3,3, wenn du nicht wiedergeboren bist, kannst du das Reich Gott nicht sehen. Ich werde am Samstag unter anderem nochmal darüber sprechen. Du kannst das Reich Gott nicht sehen. Ihr Lieben, wir sind wiedergeboren, wir können im Geistigen erfassen, aber wir müssen kühner werden, durchzubrechen, das Reich Gott zu sehen. Wir sind gerufen, wie Jesaja. Wir können nicht einfach, so wie die katholische Kirche bei mir gesagt hat, irgendwie, das war der biblische Zeitalter und jetzt ist das vorbei. Nach der Apostel gibt es keine Wunder mehr. Das ist Quatsch. Jesus sagt, wenn ihr nicht wiedergeboren seid, könnt ihr das Reich Gott nicht sehen. Also wenn du wiedergeboren bist, und das bist du, können wir das Reich Gott sehen. Und wir haben mir gedacht, das bedeutet, erfassen im Geist und so. Aber ich meine, das eine ist, wenn du ein Seher oder Seherin bist, dann weißt du, dass du Dinge im Geist siehst. Okay? Aber wir sind im Anfang davon und wir werden durchbrechen in andere Dimensionen. Amen. Und es gibt zu jeder Zeit im Alten Testament, warum hat schon unter dem Alten Bund Jakob den Himmel offen gesehen? Und wir sind im Neuen Bund, ein viel perfekter Bund. Amen. Wir haben Anrecht. Okay, aber warum ich das sage, wie bist du wiedergeboren? Indem du Gott gesucht hast. Was steht geschrieben? Wer mich sucht mit dem ganzen Herz, den werde ich mich finden lassen. Wie kommst du in eine neue Dimension im Geist? Indem du dich sehnst nach einer neuen Dimension. Wenn du einfach bequem da bist und ständig Fernsehen guckst und fleischlich bist, dann wirst du nicht in eine neue Dimension kommen. Oder wenn du ständig nur beschäftigt bist mit deiner Arbeit, deiner Karriere oder fleischlichen Dingen, dann kommst du nicht in eine neue Dimension. Du kommst in eine neue Dimension, wenn du hungrig bist, wenn du es wirklich willst. Aber um hungrig zu sein, zu wollen, musst du wissen, dass es das gibt. Und das ist der Job der Gemeinde. Das ist mein Job, zu suchen einfach und euch hungrig zu machen. Und dann fängt ihr an zu suchen, ich auch, weil wir alle sehen, es gibt mehr, es gibt, was wir nicht haben. Und so wachsen wir in eine neue Dimension. Amen. Und alle, die jetzt in neue Dimension geistlich kommen, weltweit geht es einfach viel mehr Leute, die übernatürlich Dinge sehen und so. Es sind alle Leute, die zum Teil Jahre gesucht haben. Es ist nicht so, dass ich einfach irgendwie da bequem sitze, voll Fleisch fresse und trinke und Fernsehen gucke und dann sage, okay Herr, heute Abend, ich habe noch eine halbe Stunde, jetzt könntest du mir eine kleine Vision geben. Könntest du mich bitte mal im Himmel mitnehmen? Und also es kostet einem Furcht Gottes, Furcht Gottes. Ja. Oft fehlt es bei uns an Furcht Gottes. Und alles, was wir im Geist, wo wir wachsen im Geist, werden wir den Preis bezahlen. Ja. Und am Ende müssen wir auch bereit sein, auch Märtyrer zu sein. Wir müssen auch bereit, den Preis mit unserer Liebe zu bezahlen. Das ist schließlich, was Jesus sagt. Wer mir nachfolge, ja, der nimmt sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Amen. Okay. Also, der Jesaja wird gerufen, gesandt und er hat eine tolle Botschaft. Vers 10, verstocke das Herz dieses Volk, lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind. Buff. Also kannst du sehen, es geht nicht um glorreiche, ich habe Spaß und es ist schön. Also es geht einfach darum, dass du Jesus so liebst, dass du auch bereit bist, Opfer zu tun und aus Gehorsam Dinge zu tun, die schwer sind. Und ich muss sagen dazu, wenn man gerufen ist zu etwas, also ich kann sagen, ich bin eigentlich nie kaum, wenn es darum ging, um Ort, wo ich gehen sollte oder sowas, das war nie, weil ich Lust hatte. Ich habe nie Lust gehabt. Aber wenn ich gehorsam bin, dann bekommen wir die Freude dazu. Wenn wir uns bewegen, bekommen wir die Freude. Und also Gott hat eine Art, wenn Dinge schwer sind, hart sind, so wie ich im Anfang gesagt habe, er versüßt dich das durch seine Gegenwart, durch seine Salbung, durch eine mächtige Geborgenheit in ihm, wo du einfach weißt, ich möchte nicht 5 Minuten irgendwo anders sein. Nicht wegen dem Auftrag, sondern weil Gott da ist. Seine Gegenwart ist einfach dann, was alles dich überreicht, versüßt. Und also verstocke das Herz, etc. Und überlegt euch, ich weiß, dass Gott zu mir gesagt hat, am Bahnhof zu predigen. Gefühl habe ich kein. Ich habe da gewohnt und ich finde es schlimmer als früher. Und da ich schon ein paar Jahre da zugange war und wir hier sind und ich eigentlich der Meinung bin, dass unser Auftrag erstmal hier ist, wenn Gott sowas sagt, okay, machen wir mal und dann gucken wir mal. Gell? Und plötzlich ist letzte Woche oder vor 2 Wochen hat Gott mich völlig überrascht in eine stille Zeit und hat nochmal so stark zu mir plötzlich über den Bahnhof gesprochen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir ziehen werden. Wir sind hier richtig, Gott ist mit uns. Aber er hat mir gesagt, das Eigentliche kommt jetzt. Und er hat mir nicht erklärt, was er damit sagt. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu tun hat mit Zeichen und Wunder. Und dass wir dort den Durchbruch erleben werden, den wir früher so nicht erlebt hatten. Weil Gott ist treu in dem, was er, aber er hat seinen Zeitplan. Und wir sind jetzt irgendwie anders situiert, wir sind anders gestellt. Wir haben reife Leute hier, wir haben Einheit in der Gemeinde. Und ich glaube, aber das setzt voraus, dass wir gehorsam sind. Und ich will mich auch keine Gedanken darüber machen. Ich mache einfach, was er sagt. Aber er hat gesagt, ohne Erklärung, das Eigentliche kommt jetzt. Das war seine Worte. Aber schau mal, dann bekomme ich diesen Text und hier stehe ich, hier steht als Botschaft, verstocke das Herz dieses Volk, lass ihre Ohren taub sein, ihre Augen blind, etc. Dass sie sich nicht bekehren und genesen. Wir tun Dinge in Gehorsam und Gott hat seinen Plan. Und er braucht Boten, das zu tun, was sein Willen ist. Und ich meine, es ist so viel gesät, so viel evangelisiert am Bahnhof. Die Szene ist momentan schlimmer, finde ich. Es ist eine andere Szene als früher, aber es ist schlimmer, finde ich. Und dann sagt Jesaja, Herr, wie lange? Dann sagt der Herr, bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Mensch und das Feld ganz wüst. Da liegt, denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Bis dahin erstmal. Ja, ein Bibelvers muss man, auch gerade im Alten Testament, du musst es nehmen für die damalige Zeit. Das bezieht sich auf den Exil von Babylonien, der kommen wird. Jesaja war ein der Prediger, der bot praktisch, der das gepredigt hat, was das Volk nicht, eigentlich nicht angenommen hat. Ja? Aber es ist geschehen. Aber was hat das für uns zu sagen? Vielleicht ist das Maß der Sünde gekommen und wir predigen da und das macht das Maß noch höher. Wir wissen nicht. Wir sind auch gerufen in unsere Zeit, auch das Gericht zu predigen. Aber dann warte, Gott hat seine Ziele. Hier, das, was ich jetzt sage, ist nicht so ist es, sondern es sind Vermutungen. Ich frage mich nur, warum Gott hat mir dieses Text gegeben, wenn wir Samstag predigen, beziehungsweise beten gehen, erstmal darum zu sehen, was willst du hier machen und den Heiligen Geist fragen. Aber hör denn im Vers, der letzte Vers 13, auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermal verheert werden. Puff. Doch wie bei einem Eich und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Samen wird solche Stumpf sein. Das erste ist also eine Prophezie, ein prophetisches Wort und praktisch das ganze Alte und Neue Testament ist prophetisch, ein prophetisches Wort. Siehst du also, du nimmst die Bedeutung für die damalige Zeit. Dann nimmst du es für unsere Zeit, für dich persönlich und du nimmst es für die Zukunft. Okay? Und hier können wir sehen einfach, dass es eine Entwicklung von Dingen, was immer schlimmer wird, wenn man irgendwie versucht zu verstehen, was tust du da? Aber Gott ist gut, Gott ist gütig. Und das Ende ist, dass ein Überrest wird und dieser Überrest wird heilig sein. Wie werden wir heilig? Durch Jesus. Ich verstehe das so, dass Gott sagt, erwarte nicht, dass jetzt, weil du jetzt dahin gehst, dass da Erweckung geschieht, sondern sei. Und es kann sein, dass da noch manches an Gericht passiert, aber es wird da ein Überrest, es wird eine kleine Armee von Erretteten, von echt Wiedergeborenen. Und Gott hat damals am Bahnhof gesagt, wo ich im Anfang da war, da hat er irgendwann mal gesagt, glaube für eine Armee von Bekehrten. Amen. Und das haben wir nicht gesehen. Wir haben Krankenhaus gesehen, aber keine Armee von Bekehrten. Und wir sind eine Armee hier erstmal. Und wir sind gut aufgestellt. Und es könnte sein, dass das einfach das Feld ist, das Gott uns gibt zu beackern. Und das wird das Feld sein, für euch zu lernen, Bote zu sein, euch zu entwickeln, zu predigen.